das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen und heute mit dabei Julia Büchler für den Sport und weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Hallo.
Guten Abend.
Morgen ist in Brandenburg Wahlsonntag und letzte Umfragen sagen ein knappes Rennen um den Wahlsieg voraus. Die seit der Wiedervereinigung immer ganz vorne liegende SPD und die AfD liegen diesmal fast gleich auf. Aber auch wie die anderen Parteien abschneiden, wird entscheidend sein für die Regierungsbildung und die Frage, ob die derzeitige rot-schwarz-grüne Regierung weitermachen kann. Denn es bleibt offen, wie viele Parteien überhaupt die 5%-Hürde überspringen und es in den Landtag schaffen werden. Und zur aktuellen Ausgangslage jetzt Jörg Schönborn im ARD-Wahlstudio in Potsdam. Was ist in Brandenburg ähnlich und was ist ganz anders als noch vor 3 Wochen?
Einmal mehr geht es um die Frage, ob die AfD noch einmal stärkste Kraft werden kann. Naja, und der wesentliche Unterschied, sie liefert sich ein Duell mit der Kanzlerpartei, mit der SPD. Brandenburg ist ein Land mit großen Unterschieden. Und ich zeig mal die Wahlkarte von 2019. Da sieht man, wie geteilt Brandenburg ist. Hier rings um Berlin und im Westen sozialdemokratisch dominiert. Und im Osten an der polnischen Grenze, in der Lausitz, hatte die AfD immer die Nase vorn in den Wahlkreisen. Und diese Polarisierung, diese Duellsituation, die hat sich noch verstärkt. Brandenburg ist das Land mit dem zweithöchsten Wirtschaftswachstum. Trotzdem sind die Wählerinnen und Wähler in ihrer Beurteilung eher zurückhaltend. Knapp die Hälfte sagt, die Lage ist gut. Und jetzt sieht man aber wieder die beiden Lager. Während die sozialdemokratischen Wähler überwiegend die Dinge positiv sehen, ist es bei den AfD-Anhängern genau gegenteilig. Die Stimmung ist geprägt von Ängsten und Sorgen und die sind breit. Ich habe mal 3 rausgegriffen, die große Mehrheiten der Menschen betreffen und die vor allem für diese politische Situation sorgen. Fast 3/4 sagen, ich habe Sorge, dass die Kriminalität massiv zunimmt. Der Einfluss des Islam in Deutschland zu stark wird, 70%. Das sind Themen, die die AfD stark machen können. Aber die Sorge, dass sich der Rechtsextremismus ausbreitet, die teilen auch 70%. Und so haben wir es wie vor 3 Wochen mit einer ganz starken Mobilisierung zu tun auf beiden Seiten.
Und was bedeutet das für die SPD, die ja seit der Wiedervereinigung immer die Regierung in Brandenburg angeführt hat?
Ja, nicht nur das. Von Bremen abgesehen ist Brandenburg das Land, in dem sie am längsten regiert. Also eine richtige Hochburg für die SPD. Und die Bewertung der von ihr geführten Regierung ist, naja, ich sag mal mäßig, 47% attestieren ihr gute Arbeit. Das waren in Sachsen und Thüringen aber deutlich weniger. Dabei schneidet die SPD mit ihrer Regierungsarbeit ganz gut ab, die CDU mit ihrer und die Grünen mit ihrer jeweiligen Regierungsarbeit deutlich schlechter. Aber die SPD hat, ja, ich sag mal, einen Trumpf und eine Bürde. Und beides sind Personen, während der Ministerpräsident Dietmar Woidke von 65% gute Noten bekommt. Das ist ein ganz ordentlicher Wert in diesen Zeiten. Hat auf der anderen Seite der Bundeskanzler schlechte Noten. 20% nur halten seine Arbeit für gut. Da sieht man, wie der Gegenwind aus Berlin auch diese Wahl bestimmen wird. Naja, und wenn morgen gewählt ist, ist es noch 1 Jahr und 1 Woche bis zur Bundestagswahl. Und diese Wahl hier wird Resonanz auslösen.
Und wie das morgen ausgehen wird, das werden wir von dir erfahren. Also vielen Dank, Jörg Schönborn, nach Potsdam und dann bis morgen.
Danke, Ingo, bis morgen.
Auch heute wieder flog das israelische Militär massive Luftangriffe im Süden Libanons. Am Abend seien Raketenstellungen der islamistischen Hisbollah angegriffen worden, hieß es vom israelischen Militär. Man habe damit neuerlichen Raketenangriffen der Terrormiliz auf den Norden Israels zuvorkommen wollen. Doch auch wenn die Aufmerksamkeit aktuell mehr auf dem Konflikt an Israels nördlicher Grenze liegt, gehen die Kämpfe auch an der südlichen Grenze im Gazastreifen weiter. Und die Situation dort bleibt dramatisch für die Zivilbevölkerung. Nach dem ersten Fall von Polio bei einem Kind seit Jahrzehnten dort hatte eine breit angelegte Impfaktion im Gazastreifen gegen die Kinderlähmung begonnen. Israel und die Hamas hatten dafür eine Feuerpause vereinbart. Doch für jenes erste erkrankte Kind kommt das wohl zu spät. Hanna Resch.
Nevin findet in ein paar Stunden heraus, ob ihr Sohn Abdulrahman noch eine Chance auf Heilung hat. Vielleicht sogar noch heute wieder auf den eigenen Beinen stehen kann. Der knapp Einjährige ist vor ein paar Wochen als das Polio-Kind bekannt geworden. Das erste Kind in Gaza, das durch den aktuellen Polio-Ausbruch gelähmt ist. Er wird seine erste Physiotherapiestunde haben. Ich weiß nicht, ob es ihm helfen wird oder nicht. Ich hoffe es so sehr. Abdurrahmans rechtes Bein und seine linke Schulter sind gelähmt. Er kann nicht sitzen, nicht stehen und nicht gehen. Ob ihm die Physio helfen kann, ist noch unklar. Am Ende wird es einen wichtigen Stehtest geben. Aber erstmal muss ihn Nevin zu Fuß einige Kilometer zu der nächsten UNICEF-Klinik tragen. Das dauert. Gleich wird eine Physiotherapeutin Abdurrahmans gelähmtes Bein dehnen und bewegen. Denn sobald Lähmungen auftreten, gibt es kein Medikament, das die abgestorbenen Nervenzellen wieder aktivieren kann. Doch mit der richtigen Physio- und Wärmetherapie kann ein erkranktes Kleinkind theoretisch wieder Beweglichkeit erlangen. Gleich geht's los. Fast alle Kinder in Gaza unter 10 Jahren, insgesamt 580.000, sind seit Beginn der Kampagne geimpft worden. Die Gefahr von weiteren Erkrankungen ist aber noch nicht gebannt. Damit die bereits einmal geimpften Kinder vollständig immun sind, brauchen sie noch mindestens eine weitere Schluckimpfung. Geplant sind die für Oktober. Für Abdurrahman kam die Impfkampagne zu spät. Er muss jetzt durch eine schmerzhafte Prozedur, in der sein Bein und seine Schulter bewegt werden. Seine Mutter hält es kaum aus. Am Ende der Stehtest. Doch Abdurrahman kann die Muskeln in seinem Bein nicht ansteuern. Die abgestorbenen Nervenzellen kann er nicht durch andere kompensieren. Die Ärztin sagt Nevin, dass die manuelle Physiotherapie Abdurrahmans einzige Chance ist. Hilfsgeräte, Bewegungsbäder und Wärmetherapie gibt es aktuell wegen dem Krieg nicht. Es ist so schwer, für mich als Mutter und für ihn. Er braucht eine bessere Behandlung. Mit Hilfsmitteln könnte er in einer Woche laufen. Stattdessen braucht er jetzt 2 oder 3 Monate Behandlung. Am besten wäre eine Behandlung im Ausland. Aber die Familie, wie Hunderttausende andere, kann Gaza nicht verlassen.
Jetzt weitere Kurznachrichten des Tages mit dir, Thorsten.
Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich vor gut 2 Monaten war das Linksbündnis auf Platz 1 gelandet, vor Macrons Mittekräften und den Rechtsnationalen von Marine Le Pen. Jetzt bekommt Frankreich trotzdem eine konservativere Regierung. Der Élysée-Palast hat am Abend die Namen der neuen Minister und Staatssekretäre mitgeteilt. Dem neuen Kabinett unter Führung von Premierminister Barnier gehören mehrere Minister des konservativen Lagers an. Vor der Bekanntgabe hatten landesweit wieder mehrere tausend Menschen gegen die geplante Mitte-Rechts-Ausrichtung der neuen Regierung protestiert. Die Ukraine hat Russland offenbar erneut massiv mit Drohnen attackiert. Die russische Armee sprach von mehr als 100 Angriffen, vor allem bei Twer, nordwestlich von Moskau, und Krasnodar im Süden. Ziele waren dort wohl wieder Munitionslager. Nach ukrainischen Medienberichten geriet ein Depot für Raketen in Brand. Ebenso habe es Explosionen in einem Munitionslager gegeben. In München hat heute das Oktoberfest begonnen. Um 12 Uhr mittags zapfte Oberbürgermeister Reiter das erste Fass Bier an. Eine Maß, also ein Liter Bier, kostet in diesem Jahr zwischen 13,60 Euro und 15,30 Euro. Neben den gestiegenen Preisen ist auch die Sicherheit ein großes Thema. Die Stadt hat daher die Maßnahmen vor Ort verschärft. Es gibt mehr Ordner, außerdem sind zum ersten Mal Metalldetektoren bei den Einlasskontrollen im Einsatz.
Was ist, wenn das Gehirn irgendwann nicht mehr richtig funktioniert? Wenn der geliebte Mensch zwar noch da ist, aber irgendwie auch nicht mehr? Wenn ein Familienmitglied an Demenz leidet, dann stellt das Betroffene und Angehörige vor riesige Herausforderungen. Denn Krankheiten wie Alzheimer verändern unser Gehirn nicht einfach nur, sie wischen unerbittlich auch unsere Persönlichkeit aus. Unsere Bindungen, wenn einen der eigene Vater, die eigene Mutter plötzlich nicht mehr erkennt. Was kann man heutzutage tun, um diesen Verfallsprozess im Gehirn aufzuhalten? Zum heutigen Welt-Alzheimer-Tag haben sich Anna Deschke und Michael Heusen mal den aktuellen Stand der Forschung angeschaut.
Sonja Kjajic ist an Alzheimer erkrankt. Sie und ihre Tochter wissen das seit etwa 6 Monaten. Man merkt ihr auf den ersten Blick kaum etwas an, aber der Alltag, er wird immer komplizierter.
Eine Sache, die ich eine Zeit lang ein Problem mit hatte, war, dass ich etwas auf dem Herd zum Kochen Und dann bin ich weggegangen und vergessen, dass ich etwas auf dem Herd hatte. Und da sind Sachen angebrannt und so weiter.
Professor Özge Uno behandelt an der Uniklinik Köln Demenzkranke wie Sonja Kjajic. Eine Heilung gibt es bisher nicht, aber neue Medikamente. Sie versprechen, die Krankheit um einige Monate zu verlangsamen. Allerdings sind sie in der EU bislang nicht zugelassen, wegen möglicher heftiger Nebenwirkungen, wie etwa Hirnblutungen. Professor Uno möchte sie trotzdem gerne einsetzen.
Ich denke schon, dass wir als Neurologinnen und Neurologen in der Lage wären, mit unseren Patienten zusammen zu entscheiden, ja, du bist Risikopatient, für dich macht das keinen Sinn, für dich ist das zu riskant. Aber du könntest eine Person sein, die davon Nutzen trägt und das Risiko nicht so groß hat. Das fände ich sehr gut, wenn das in unseren Händen läge.
Das sehen Sonja Kjajic und ihre Tochter ganz ähnlich.
So aus der Hüfte geschossen würde ich es mir, glaube ich, wünschen, dass alles, was möglich ist, irgendwie probiert werden könnte.
Alles, was hilft, ja.
Und auch eine andere Entwicklung steht kurz vor der Marktreife. An der Ruhr-Uni Bochum wurde ein Bluttest entwickelt, der Alzheimer bis zu 17 Jahre vor den ersten Symptomen erkennen könnte. Aber wenn es keine Heilung gibt, warum sollte man es dann so weit im Voraus wissen wollen?
Ich glaube, dass die jetzigen Medikamente erst der Anfang sind. Wir haben jetzt einen Hebel gefunden. Dieser Hebel greift noch nicht sehr gut. Aber wir wissen ja, dass es jetzt einen Ansatz gibt. Zum allerersten Mal gibt es die Möglichkeit, Alzheimer therapeutisch anzugehen. Und ich denke, in 3 Jahren, wenn unser Test auf dem Markt sein wird, werden wir eine ganz andere Situation nochmal auf dem Medikamentenmarkt haben.
Annika Gottfried würde so einen Test nicht machen wollen, trotz ihrer familiären Vorbelastung.
Ich persönlich würde es nicht wissen wollen, weil dann würde ich es wissen und würde jeden Tag damit aufstehen.
Sie hofft, dass wirksame Medikamente bald zugelassen werden und ihre Mutter noch davon profitieren kann. Bis dahin bleibt nur, auf die Ratschläge der Ärzte zu hören. Viel Bewegung, geistige Beschäftigung, gesunde Ernährung, um noch möglichst lange die Krankheit in Schach halten zu können.
Und damit zum Sport und zum Fußball und zum FC Bayern, der zurzeit einfach nicht zu stoppen scheint. Insgesamt 20 Tore in dieser Woche, die Münchner in bester Trefferlaune und die Gegner, die können einem fast schon leid tun, so wie die Bremer heute, die Julia regelrecht überrannt wurden.
Ja, tatsächlich rennen und laufen die Bayern deutlich mehr als vergangene Saison und sie treffen auch häufiger, egal ob eben in der Bundesliga oder in der Champions League. 6:1 gegen Kiel, 9:2 gegen Zagreb und heute 5:0 gegen Bremen. Wer morgen beim Mannschaftsbesuch auf dem Oktoberfest besonders gefeiert werden dürfte, das ist auch klar. Michael Olise, der Neuzugang aus der Premier League, der war nämlich an 4 von 5 Toren beteiligt. Fraglich, wer dem Bayern in dieser Form sprichwörtlich die Lederhosen ausziehen kann.
Die Bayern feiern Oktoberfest im Herzen von Bremen.
Heute war gut. Das ist das Einzige, was ich 100% weiß.
Das nächste Torfestival der Münchner. Die Bayern im dunklen Dress mehr als eine Klasse besser als Werder. Das 0:1 durch Neuzugang Olise in Minute 23. Weiter geht's. Wieder mit dem Franzosen. Seine Klassevorlage verwandelt Musiala zum 0:2. Grün-weißer Frust schon zur Halbzeit. Die Bayern dominant. Souverän. Harry Kane, den gibt's auch noch. Er mit dem 0:3. Doch die Show stiehlt ihm heute Olise. 53 Millionen, er schon jetzt sein Geld wert. Er mit dem Doppelpack, das 0:4. Den Endstand, das 0:5, erzielt Gnabry. Die Bayern zurück zu alter Stärke. 20 Tore in einer Woche und morgen geht's auf die Wiesen.
Das ist bayerisches Kultur, Tradition. Morgen, wir werden auf jeden Fall mitmachen und danach ab Montag ist es wieder nur vorbereitet für ein ganz wichtiges Spiel.
Gegen Meister Leverkusen will Trainerkompanie nächste Woche genauso jubeln.
Es ist erst der 4. Spieltag, die Bayern ganz oben und Kiel bislang ganz unten. Bis heute hatte der Aufsteiger noch keinen Punkt geholt. Die erste Bundesliga-Saison für Kiel, ein Abenteuer ohne Jubel. Auch beim Gegner Bochum, da läuft es nicht. Der VfL hat bisher nur verloren. Die Stimmung in den Teams schon leicht angespannt, vor diesem Spiel jedenfalls. Und danach?
Spät verdient und glücklich. Holstein Kiels erster Bundesliga-Punkt durch den Treffer in der 89. Minute des zuvor eingewechselten Schuto Machino hinterlässt gemischte Gefühle.
Für die Moral ganz wichtig, aber für uns Man kommt an jetzt in die Bundesliga, jetzt hat man einen Punkt gesammelt, wir hätten gerne 3 geholt heute, aber ja, das lechzt nach mehr.
Kiel kommt gut ins Spiel, weil Bochum zur Führung einlädt. Benedikt Pichler sagt Danke nach Abseitsfallen Fauxpas von Masovic und Medic. Pichler locker in der 15. Minute zum 0:1. Bochums Coach Peter Zeidler reagiert, wechselt umgehend Anthony Lucia ein und mit ihm kommt die Wende ins Bochumer Spiel. Matthäus Spero mit dem Ausgleich in der 23. Minute. Der VfL Bochum nun in Fahrt. Lukas Daschner trifft nach Paslaks Hereingabe zum 2:1 in der 35. Minute. Spiel gedreht und dennoch am Ende Punkte liegen gelassen.
Ja, ist natürlich umso bitterer, dass wir das 2:2 dann natürlich kriegen. Vielleicht hätten wir noch die eine oder andere Möglichkeit besser ausspielen können.
Holstein Kiel in den Schlusssekunden der Nachspielzeit mit Glück. Pannewigs Kopfball nur an den Pfosten. Somit bleibt es beim 2:2. Punkteteilung zwischen Bochum und Kiel.
Die weiteren Ergebnisse: Heidenheim, Freiburg 0:3, Union Berlin, Hoffenheim 2:1, Frankfurt, Gladbach 2:0 und gestern verlor Augsburg 2:3 gegen Mainz. Morgen gibt's noch 3 Spiele: Leverkusen gegen Wolfsburg, Stuttgart gegen Dortmund und St. Pauli gegen Leipzig. Die Tabelle: Die Bayern mit 4 Siegen aus 4 Spielen auf Platz 1 vor Freiburg und Frankfurt. Mainz ist 9. Bremen aktuell auf Platz 10 und in der Abstiegszone Bochum vor Kiel und ganz unten St. Pauli. Dass Gegner zu Mitspielern werden, das kommt im Tennis eher sehr selten vor. Beim Laver Cup, der gerade in Berlin läuft, ist das aber genau so. Alexander Zverev, Deutschlands Nummer 1 und Spaniens Topstar Carlos Alcaraz zum Beispiel, treten hier im Doppel zusammen an für das Team Europe. Der Gegner, das Team World, 6 Topspieler quasi aus dem Rest der Welt. Ein Turnier ohne offizielle Wertung, aber mit hochklassigem Sport und auch mit Spektakel.
Björn Borg gefällt das. Die schwedische Tennis-Ikone ist Kapitän des Team Europe und ebenso begeistert wie der frühere US-Star John McEnroe Team World. Gemeinsam mit 16.000 Zuschauern in der ausverkauften Berliner Arena sehen sie großes Tennis. Deutschlands Bester Alexander Zverev verliert heute Abend gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz. Und das gibt es so nur bei diesem Showturnier. Mit seinem Rivalen Carlos Alcaraz spielt Zverev auch im Doppel. Und das richtig gut. Beim Laver Cup geht es nicht um Punkte für die Weltrangliste, sondern um Prämien und Präsenz.
Generell ist es natürlich unglaublich wichtig für Deutschland, die Top-Spieler mal hier zu haben und sie wirklich live zu sehen. Es ist ein unglaubliches Event.
Aktuell liegt das Team World knapp vorn beim Tennisspektakel in Berlin. Das zieht an, hat aber auch seinen Preis. Selbst günstige Tickets kosten schnell mehrere hundert Euro.
Im Kalender steht, dass morgen Herbstanfang ist. Claudia, mit welchem Wetter beginnt denn die neue Jahreszeit?
Ja, Ingo, sie beginnt nochmal mit klassischem Spätsommer, so wie wir es aus den letzten Tagen kennen. Viel Sonnenschein, ein paar Wolkenfelder aus Westen, danach aber merkt man, dass es Herbst wird. Und wo das herkommt, sieht man schön auf dem Satellitenfilm von heute über Spanien und auch Frankreich. Da liegen schon kompakte Wolken, hier kringelt es sich auch ein. Hier sind Tiefdruckgebiete unterwegs und ab morgen spätabend, vor allem in der Nacht zu Montag, kommt dann das erste Tief zu uns rein, zieht über uns hinweg. Und dann gehen auch die Temperaturen runter, zumindest Mitte und Ende der kommenden Woche. Man sieht auch auf dem Niederschlagswolkenfilm, animiert, da kommt erstmal ein Tief, dann klassisches Schauerwetter die nächsten Tage. Bis Dienstag noch bei recht angenehmen Temperaturen, die liegen immer noch so bei 20 Grad oder knapp darüber. Jetzt in der Nacht ist es oft sogar sternenklar oder locker bewölkt. Dann kommen aus Südwesten im Laufe der Nacht so ein paar Schleierwolken. Im Laufe des morgigen Tages auch ein paar dickere Quellwolken. Einzig so über dem Hochschwarzwald kann es dann im Laufe des Nachmittags mal für einen Schauer oder ein kurzes Gewitter reichen. Sonst scheint die Sonne mehr oder weniger den ganzen Tag. Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist so 11 bis 7 Grad, 4 Grad in höher gelegenen Tälern, 17 Grad auf Helgoland. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen 22 bis 26 Grad. Und die nächsten Tage wird es dann häufiger nass. Am Montag eben aus Westen ein Tief, erst Schauer und Gewitter, dann Regen. Dort, wo es noch nicht angekommen ist, bis 26 Grad, nämlich über der Osthälfte. Und am Dienstag dann wieder recht einheitliche Temperaturen und überall wechselhaftes Schauerwetter.
Passend zum Herbstanfang. Claudia, vielen Dank für die Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag.
Und darin Gedanken über das Miteinander reden.
Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da am Abend der Landtagswahl in Brandenburg, schon mit einer Extra-Ausgabe um 21.50 Uhr. Bis dahin, tschüss, schönen Sonntag.
Tschüss.
Bis morgen.
Und bleiben Sie zuversichtlich.